Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Zeiten, da empfinden wir diesen Unterschied besonders stark. Auf der einen Seite am Sonntag die Gemeinde, das Singen, das gemeinsame Beten, die geistliche Gemeinschaft, da fühlen wir uns zu Hause. Und auf der anderen Seite der Beruf, der Alltag, die Welt, da sind wir und fühlen uns oft umgeben von lauter Heiden. Und manchmal kommt uns das vor wie zwei verschiedene Welten, die nur schwer miteinander in Verbindung zu bringen sind. Und die kaum etwas miteinander zu tun haben. Und manch einer erlebt dieses Kontrastprogramm sogar in seiner eigenen Familie. Hier bin ich Christ unter Christen, erlebe die Kostbarkeit der geistlichen Gemeinschaft, auch über die Grenzen der eigenen Ortsgemeinde hinaus sogar, wie wir das ja bei den Bibeltagen wieder erfahren durften, für die wir so dankbar sind, diese geistliche Gemeinschaft. Und dort fühlen wir uns ziemlich einsam unter Heiden. Auf der einen Seite sind uns Menschen erstaunlich vertraut, die wir vielleicht zum ersten oder zweiten Mal gesehen haben. Und auf der anderen Seite bleiben uns Menschen fremd, obwohl wir sie im letzten fremd, obwohl wir sie schon lange kennen. Und manchmal erschrecken wir darüber auch, wie gleichgültig wir sein können gegenüber den Heiden oder manchmal auch resigniert. Und die Frage ist nun, wie können wir diese Lücke schließen? Geht das überhaupt? Diese beiden Welten, wie können wir die in rechter Weise einander näher bringen? Wie können wir die zusammenbringen? Wie kann ich mein Verhältnis zu den Heiden so gestalten, dass ich ihnen wirklich näher komme, aber ohne mich ihnen anzupassen? Denn das hat Gott ganz klar gesagt, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen sollen. Zum Beispiel am Anfang von Römer 12. Passt euch nicht dieser Welt an. Und an anderer Stelle sagt Jakobus sogar, Jakobus 4, Vers 4, wer der Welt Freund ist, wird Gottes Feind sein. Und trotzdem sollen wir in der rechten Weise diese Lücke schließen. Aber wie kann das gehen? Unser Predigttext heute wird uns dafür, so meine ich entdeckt zu haben, eine große Hilfe sein. Denn hier in diesen wenigen Versen können wir die säkulare Welt, können wir die Zeitgenossen mit Gottes Augen sehen. Und wir werden dabei Erstaunliches entdecken. Gott nennt diese Menschen in der Bibel Heiden, Ethnä. Steht da im Griechischen, wir kennen den Begriff Heide oft in einer leicht negativen Tönung. Wir reden von Heidenlärm oder Heidenangst. Aber in der Bibel ist der Begriff überhaupt kein Schimpfwort, sondern zunächst einfach die nüchterne Bezeichnung für eine von drei Personengruppen, die in der Bibel grundsätzlich vorkommen. In der Bibel gibt es Juden, das ist Gottes auserwähltes Volk des Alten Testaments. Dann gibt es Christen, das ist die Gemeinde Jesu. Und es gibt eben Heiden, Ethnä, die Völker. Manchmal sagt Paulus auch einfach die Griechen. Damit meint er die ganzen Heiden. Und nun hatten wir gesehen in Römer 15, in den Versen, die wir vor den Bibeltagen untersucht hatten, Römer 15, Vers 7 bis 9, da hatte Paulus gezeigt, dass durch Jesus Juden und Heiden in der Gemeinde jetzt aufs Engste miteinander verbunden sein dürfen. Alle, die an Jesus glauben, gehören jetzt zusammen. Aus Juden werden Judenchristen und aus Heiden werden Heidenchristen. Jetzt wächst zusammen, hatten wir letztes Mal gesehen, was zusammengehört. Und Paulus kann im Epheserbrief begeistert jubeln, der Zaun ist abgerissen, die Mauer ist gefallen, hätten wir 1989 wahrscheinlich gesagt. Und Paulus merkt, okay, jetzt haben wir das Verhältnis zwischen Juden und Heiden geklärt, aber ich muss hier noch etwas über die Heiden sagen. Und er nimmt das zum Anlass, diese Verse zu schreiben, die uns heute beschäftigen werden, uns noch weiter über die Heiden aufzuklären, so wie Gott sie sieht. Das sind die Verse 9 bis 12 und in Vers 13 gibt es dann wieder einen Schlussakkord, der Heiden und Juden gemeinsam beschreibt. Lasst uns diesen Text jetzt lesen. Wir haben nochmal ab Vers 7. für sie abgedruckt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, also das meinte die Juden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, dass aber die Heiden Gott loben sollen und der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass wir kennen, was du uns damit ins Herz schreiben willst und dass wir durch dein Wort gestärkt und ausgerichtet werden. Amen. Das Thema, das man über diese Verse 9 bis 13 schreiben könnte, lautet, Gott hat ein Herz für Heiden. Gott hat ein Herz für Heiden. Das ist unser Thema heute. Und wir fragen uns nun, woran können wir das festmachen? Erstens, Gott will unbedingt die Bekehrung der Heiden. Das ist das Erste, was Paulus uns hier zeigt. Gott will unbedingt die Bekehrung der Heiden. Das ist das Erste, was Sie notieren können. Und das macht er in Vers 9a gleich deutlich. Die Heiden sollen Gottes Barmherzigkeit loben. Die Heiden sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen. Und dann folgen diese vier Zitate aus dem Alten Testament. Die Heiden können Gottes Barmherzigkeit erst loben, nachdem sie Gottes Barmherzigkeit erfahren haben. Und deswegen müssen sie Gottes Barmherzigkeit kennen. Und deswegen müssen sie Jesus finden, in dem Gottes Barmherzigkeit Gestalt gewonnen hat. Vergebung der Schuld. Er nimmt uns an. Er wird unser Vater. Und Paulus sagt, du, das ist der Herzenswunsch Gottes, dass die Heiden Gott um der Barmherzigkeit willen loben. Und um den Beweis jetzt so wasserdicht wie möglich zu machen, bringt Paulus dafür gleich vier Belegstellen. In Worten vier Belegstellen aus dem Alten Testament. Und das soll wahrscheinlich auch jene konservativen Judenchristen überzeugen, die vielleicht noch eine gewisse emotionale Reserve gegenüber den Leuten hatten, die da aus dem Heidentum kamen. Und Paulus sagt den Leuten, guckt doch hin. Das hat Gott doch schon immer so gesagt und immer so gewollt, dass das sein Plan ist. Und interessanterweise stammen diese vier Belegstellen aus dem Alten Testament aus allen drei Abteilungen des hebräischen Kanons. Also aus dem Gesetz des Mose, aus den Psalmen, und aus dem Prophetenbuch. Das erste Zitat gleich aus Psalm 18, Vers 50. Da heißt es, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Hier lobt David Gott unter den Heiden. Und viele Ausleger haben gesehen, das ist eine Vorschattung auf Christus. Hier ist schon Christus verborgen. Der Hinweis darauf, dass er einmal die Heiden unter seine messianische Herrschaft holen wird. Und die Heiden unter der messianischen Herrschaft bedeutet, sie werden gerettet, wenn sie dem Messias glauben. Darum will ich dich preisen unter den Heiden, sagt David als Vorschattung auf Christus und deinem Namen Lob singen. Und die Heiden werden es hören und viele werden sich bekehren. Und dann kommt der zweite Vers, das zweite Zitat, Vers 10 aus dem Gesetz des Mose. Also erste kam aus dem Psalm, zweite kam aus der Kategorie Gesetz. Und zwar zitiert Paulus da 5. Mose 32, Vers 43. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, also mit seinem auserwählten Volk Israel. Mit dem Israel, das Jesus glaubt am Ende. Die Heiden loben Gott mit dem gläubigen Israel gemeinsam. Und auch schon heute loben die Heiden Gott mit dem gläubigen Israel gemeinsam, dort wo Heidenchristen und Judenchristen zusammenfinden in der Gemeinde Jesu. Und auch dort loben die Heiden Gott gemeinsam, wo sie etwa Verse des jüdischen Königs David singen im Gotteslob. Psalm 23, wie vielen Heiden ist Psalm 23 die Vorlage für das Gotteslob geworden? Oder viele, viele andere Verse. Die Heiden loben schon jetzt den Herrn mit dem gläubigen Israel gemeinsam. Und dann das dritte Zitat, wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Das ist wieder ein Beleg aus dem Psalmenbereich. Und was fehlt dann noch? Die dritte Kategorie, natürlich die Propheten. Und das kommt im Vers 12. Da wird Jesaja zitiert, Jesaja 11, Vers 10. Es wird kommen die Wurzel Isais, also Isai, der Stammvater, aus dem dann die Linie des Messias erwächst. Und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Es kommt der Messias, der in Jesaja so intensiv angekündigt wird, voller Erwartung, voller Hoffnung, voller Sehnsucht. und auf den werden die Heiden hoffen. Paulus sagt, Leute, 4 Verse. Ich könnte noch viele weitere nennen. Und sie alle machen deutlich, das hat Gott von Anfang an so gewollt. Gott will die Bekehrung der Heiden. Und damit schließt Paulus hier im vorletzten Kapitel des Römerbriefs eine weitere Klammer, wie er das jetzt an vielen Stellen machen wird. Er wird ein Thema nach dem anderen abschließen. Eine Klammer, die er aufgemacht hat im 1. Kapitel, im 4. Vers. Dass wir darüber studiert haben, ist schon lange her. Da hat Paulus gesagt, Römer 1, Vers 4, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und Vers 5, ich bin zum Missionar berufen. Warum? Um unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten für seinen Namen. Also um die Heiden zu Jesus zu bringen. Und für die Heidenmission hat Gott vielleicht seinen begabtesten Theologen ausgesucht, den Paulus. Und Gott hat den begabtesten Theologen zum Sonderbeauftragten für die Heidenmission gemacht. Das ist schon bewegend. Und von diesem Vers 1,5 her blitzt diese Tatsache dann durch den Römerbrief hindurch immer wieder auf. Wenn wir dann weiterlesen in Römer 1, Vers 13. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder. Ich habe schon oft mir vorgenommen, zu euch zu kommen, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren. Da werden die Heiden nochmal aufgeteilt in 2 Untergruppen. Die etwas kultivierteren, das waren die Griechen. Und diejenigen, die nicht Griechisch sprechen konnten, sondern eher so das waren die Barbaren. Und egal, ob sie Heiden etwas zivilisierter, kultivierter, intellektueller oder etwas weniger intellektuell, es spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin zu allen in gleicher Weise gekommen, weil die Heiden gerettet werden sollen. Und in diesem Ton geht es dann weiter. Gleich Vers 16, 1 Vers 16, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, weil die zuerst gerufen werden, aber dann auch für die Heiden. Und weiter in Kapitel 2, Vers 24, da zitiert Paulus wieder aus dem Alten Testament und sagt, ihr Juden, wenn ihr dem Herrn nicht treu werdet, wenn ihr Jesus nicht glaubt, dann wird der Name Gottes unter den Heiden gelästert. Das soll aber nicht sein. Und Kapitel 3, Vers 29 sagt er, oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Auch für die Heiden ist Gott der einzige wahre Gott und sie brauchen ihn. Und so geht es weiter und so mündet es dann in unsere Verse hier in Kapitel 15. Ich denke, Sie haben das verstanden. Das ist Gottes Perspektive für die Heiden. Gott will unbedingt die Bekehrung der Heiden. Und wie anders wird das heute oft gesehen? Wir haben ja heute den Sonntag Judika. Das bedeutet eigentlich, schaffe mir Recht. Es ist in Anlehnung an Psalm 14. Und damit ist im Kirchenjahr gemeint, Jesus hat im Prinzip so gebetet am Kreuz, er hat sein Geschick in die Hände des Vaters gelegt. Du wirst für mein Recht sorgen, schaffe mir Recht. Und nun wird im Bereich von liberaler Theologie aus dieser Gerechtigkeit Christi, dass Gott für sein Recht sorgt und dass er uns gerecht spricht, so eine horizontale, mehr oder weniger politische Gerechtigkeit gemacht. Und die Nordkirche, also die Evangelische Landeskirche für Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und den Bereich Hamburg, hat extra zu diesem Sonntag heute, zum Sonntag Judika, eine Erklärung herausgegeben. Und da schreibt der Bischof Gerhard Ulrich Folgendes. Gemeinsam, und da berichtet er über eine frühere Veranstaltung, gemeinsam haben wir, und dann zählt er auf, orthodoxe, römisch-katholische, protestantische Christen, aber auch Muslime, Juden, Hindus, Sikhs, Buddhisten und Repräsentanten aller Religionen für den Frieden gebetet. Und einen Appell verfasst, in dem es heißt, Gottes Name ist Frieden. Das schreiben wir also gemeinsam mit Hindus, Sikhs, Moslems. Gottes Name ist Frieden. Wer den Namen Gottes nennt, um Terrorismus zu verfolgen, folgt nicht Gottes Fußstapfen. Krieg im Namen der Religion wird zu einem Krieg gegen die Religion selbst. Also nach dem Motto, wir sitzen alle im Boot. Hier wird der Eindruck erweckt, alle Religionen glaubten letztlich an denselben Gott. Hier wird der Eindruck erweckt, alle Religionen wollten letztlich dem Frieden dienen. Und als Ziel wird dann angegeben vom Bischof hier im Namen Gottes, möge ein neues Zeitalter beginnen, in dem die globalisierte Welt eine Menschenfamilie werden kann. Also das ist das Ziel des Bischofs der Nordkirche, dass die globalisierte Welt eine Menschenfamilie wird. Das ist eine menschliche, schwärmerische Utopie. Was hier in dieser Erklärung der Nordkirche zum Sonntag Judika nicht vorkommt, ist das, was Paulus schreibt, nämlich eine Einladung an die Heiden, sich zum Gott der Bibel zu bekehren. Das ist ja in den Augen dieses Bischofs wohl offensichtlich auch nicht nötig. Denn man ist ja auf dem Weg zur globalen Menschheitsfamilie. Was muss man dann noch sich um die Gottesfamilie kümmern? Denn schließlich glauben wir doch alle an denselben Gott. und müssen jetzt nur noch sehen, dass sie gutwillig genug sind, um ihre politischen Probleme zu lösen. Was für eine schreckliche Verfälschung. Und wie total geht Paulus da anders vor? Er sagt, die Heiden sollen sich bekehren, die Hindus, die Sikhs, die Moslems, sie sollen sich bekehren zu dem Gott der Bibel, weil er der einzig wahre Gott ist. Und wenn man das liest, was Paulus hier über die Heiden schreibt und wie wir im Gottes Herzen sind, dann kann man richtig froh sein, Heide zu sein. Die Juden sind ja auch im Gottes Herzen. Aber dass das der Herr nochmal so deutlich macht, ich habe euch von Anfang an gewollt. Ich habe euch Heiden von Anfang an im Blick gehabt. Ich habe den Messias auch für euch geschickt. Ich hab euch lieb. Kommt doch zu mir. Und das sollte starke Auswirkungen darauf haben, ihr Lieben, mit welchen Augen wir unsere Heiden, also in unserem Umfeld, anschauen. Das Ziel für die Heiden ist nicht die globalisierte Menschheitsfamilie. Das ist eine irre politische Utopie. Das wird nie gelingen. Sondern das Ziel ist die bekehrte Gottesfamilie. Aber die kann nur durch Jesus zustande kommen. Wie unsere Glaubensväter schon gedichtet und gesungen haben, es wird nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Das ist keine Menschheitsfamilie, das ist die Gottesfamilie. Gott will unbedingt die Bekehrung der Heiden, das ist das Erste. Aber das ist noch längst nicht alles, was wir hier über Gottes Haltung zu den Heiden erfahren. Warum will Gott unbedingt die Bekehrung der Heiden? Und jetzt kommt das Zweite. Gott will unbedingt das Lob der Heiden. Wenn Sie mitschreiben, ist das der zweite Punkt. Gott will unbedingt das Lob der Heiden. Und das sehen wir hier überdeutlich in Römer 15 in unserem Text. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Völkern und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Gott will das Lob der Heiden. Ganz deutlich. Und auch das hatte Paulus schon in den ersten Versen angekündigt. Auch das steht schon in Römer 1, Vers 4. Warum sollen denn die Heiden bekehrt werden zu Jesus, genauso wie die Juden bekehrt werden müssen zu Jesus, wenn sie gerettet werden wollen? Was ist ihre höchste Bestimmung? Was ist das letzte Ziel der Heidenmission? Was hat Paulus schon in Römer 1, Vers 4 geschrieben? Hören wir nochmal genau hin. Da sagt er, ich bin zum Missionar berufen, um unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Wozu? Für seinen Namen. Für seinen Namen. Und das ist in vielen Bibelübersetzungen zu harmlos, wenn man es übersetzt, unter seinem Namen. Menge hat es sehr gut übersetzt. Ich bin berufen, den Glaubensgehorsam unter allen Heidenvölkern zu wirken, zu seines Namens Ehre. Das ist gemeint. Das ist hier gemeint, zur Ehre des Namens Jesu. Und so hat es auch der Kollege von Paulus Johannes geschrieben im 3. Johannesbrief, Vers 7, über die Missionare. Um seines Namens willen sind sie ausgezogen, um ihn groß zu machen, 3. Johannes 7. Und Paulus ist sogar bereit, für dieses Ziel zu sterben, als Missionar zu sterben in Jerusalem, für den Namen des Herrn Jesus. Apostelgeschichte 21, Vers 13. John Stott hat das sehr deutlich herausgehoben. John Stott hat ja auch manches dann gerade in seinen letzten Jahren gesagt, dem wir nicht so zustimmen würden. Aber dies hat er sehr deutlich gesehen und gesagt. Er hat gesagt, der höchste aller Beweggründe für die Mission ist weder der Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl, so wichtig der auch ist, noch die Liebe zu den Sündern, so stark dieser Anreiz auch sein mag. Insbesondere, wenn wir an den Zorn Gottes denken. Aber noch viel wichtiger ist der Eifer, der brennende, leidenschaftliche Eifer für die Ehre Jesu Christi. Wir sollten für die Ehre seines Namens eifern. Wir sollten betrübt sein, wenn sie unbekannt ist. Verletzt sein, wenn sie missachtet wird. Ungehalten sein, wenn sie beschmutzt wird. Und wir sollten alle Zeit darum besorgt sein, dass sein Name die Ehre und Herrlichkeit erfährt, die ihm zustehen. Zitat Ende. Ist das unsere Haltung gegenüber der Ehre des Namens Jesu? Dass wir betrübt sind, wenn sie unbekannt ist. Verletzt, wenn sie missachtet wird. Ungehalten, wenn sie beschmutzt wird. Und alle Zeit darum besorgt, dass sein Name die Herrlichkeit erfährt, die ihm zusteht. David Brainerd hatte diesen Blick schon in jungen Jahren. Er ging als Missionar 1740 nach Indien. Gott hat ihn sehr früh abberufen, nach Hause gerufen, mit 29 Jahren. Und er schrieb als letzten Tagebucheintrag diese Sätze. Am 2. Oktober. Oh, dass doch dein Reich in die Welt kommen möge. Oh, dass doch alle Menschen ihn lieben und ehren mögen, wie er wirklich ist. Und dass der herrliche Erlöser die Frucht seiner Qual erkennen und zufrieden sein möge. Das war die Sehnsucht, mit der David Brainerd nach Indien gegangen ist. Oh, dass doch sein Reich in die Welt kommen möge. Das war das große Ziel seines missionarischen Dienstes, die Ehre des Herrn. Und ihr Lieben, wenn wir das verstehen, dann bekommen wir plötzlich einen ganz neuen Blick für die Völkerwelt. Mit welchem Blick sehen wir Weltspiegel? Wenn Sie das angucken, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wie sehen wir in die Völkerwelt? Wenn wir etwa nach Haiti sehen, gebeutelt vom Elend, gefangen im Voodoo-Kult. Mit welchem Blick hören wir die Nachrichten aus aller Welt? Mit welchem Blick sehen wir auch die Ausländer in unserer Stadt? Und das war den Christen zu allen Zeiten klar, wie es in dem einen Lied heißt, Sonne der Gerechtigkeit in Vers 4, tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf, mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Darum geht es. Gott will das Lob. Gott will dein Lob, aber Gott will auch das Lob der Heiden, und dazu müssen sie sich zu ihm bekehren. Also wer die Ehre Gottes sucht, und das sehen wir hier ganz deutlich, der wird dadurch die Mitmenschen, sogar die entferntesten, entlegensten Mitmenschen eben gerade nicht vergessen. Und deswegen kann man den Christen nicht vorwerfen, die sagen, ja, die sind so mit der Ehre Gottes befasst, dass sie die Welt vergessen. Ganz im Gegenteil wird ein Schuh draus. Wenn du wirklich mit der Ehre Gottes befasst bist, dann willst du, dass alle diesen Namen ehren und loben. Weil Gott ausdrücklich sagt, dass es sein Wille ist, dass er weltweit von allen Völkern geehrt wird. Und darauf zielen diese Verse. Gott will das Lob der Heiden. Und wenn wir jetzt noch etwas mehr Zeit hätten, könnten wir zeigen, dass die ganze Bibel voll ist mit Belegen dafür, dass Gott unablässig nach dem Lob und der Ehre durch die Heiden strebt. Auch durch sein Volk Israel, aber auch durch die Heiden. Psalm 96 zum Beispiel, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag dein Heil, erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Und dann Vers 7, ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht, es fürchtet ihn alle Welt, sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet. Gott will das Lob der Heiden. Jonathan Edwards, einer der großen Missionare des 18. Jahrhunderts, der gleichzeitig ein brillanter Philosoph war, er hat es einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, das große Ziel der Werke Gottes, welches in der Bibel so mannigfaltig ausgedrückt wird, ist in der Tat nur ein einziges. Und dieses eine Ziel wird ganz richtig und ganz vollständig bezeichnet als die Ehre Gottes. Zitat Ende. Das ist das große Ziel der Werke Gottes in der Welt. Und das sehen Sie etwa in dem Panorama, das der Epheserbrief über den Heilsplan Gottes gleich im ersten Kapitel aufmacht. Worauf läuft das denn immer hinaus? Dass wir erwählt werden, dass wir zum Glauben gerufen werden, dass wir zur Bekehrung geführt werden. Das geschieht alles, Epheser 1, Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das geschieht alles, Epheser 1, Vers 12, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Das geschieht alles, Vers 14, dass wir sein Eigentum werden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel, seine Ehre. Und liebe Gemeinde, offen gesagt, dieser Gedanke ist für uns nicht leicht. Soll keiner sagen, dass dieser Gedanke für ihn leicht ist, denn wir sind noch so erdverhaftet. Wir sind noch so diesseitig geprägt in unserem Denken. Und wir können es manchmal nicht verstehen, warum Gott so sehr leidenschaftlich seine eigene Ehre sucht. Sind Sie darüber noch nie gestolpert? Haben Sie es schon gemerkt, wie sehr Gott seine eigene Ehre sucht? Das ist das Ziel. Da sagen viele, das hat er doch gar nicht nötig. Und andere sagen, ja, wir sollen doch auch nicht unsere eigene Ehre suchen. Nee, sollen wir auch nicht. Aber warum macht Gott das? Und dabei müssen wir folgenden Unterschied feststellen. Gott ist einzigartig, weil er Gott ist. Und deshalb sind eben für Gott manche Dinge nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten, die für uns verboten sind. Das oberste Prinzip lautet, weil Gott Gott ist, ist es geboten, Gottes Ehre zu suchen. Daran können wir uns das deutlich machen. Ja, da sind wir uns einig. Weil Gott Gott ist, ist es geboten, Gottes Ehre zu suchen. Also nur das ist angemessen und gerecht, Gottes Ehre zu suchen. Und täte Gott dies nicht, würde er nicht tun, was unendlich wertvoll ist. Und die erste Ableitung daraus ist, deshalb ist es für Gott richtig, die eigene Ehre zu suchen. Und Ableitung 2, deshalb ist es für uns richtig, Gottes Ehre zu suchen. Verstehen Sie, das ist völlig logisch. Weil Gott Gott ist, ist es geboten, Gottes Ehre zu suchen. Deswegen ist es für Gott richtig, die eigene Ehre zu suchen. Deswegen ist es für uns richtig, Gottes Ehre zu suchen. Und nicht die eigene. Und genau aus demselben Grund haben wir Menschen auch kein Recht darauf. Wir haben kein Recht darauf, unabhängig von Gott unsere Entscheidung über Gut und Böse und richtig und falsch zu treffen. Das wäre völlig unangemessen. Es wäre absurd. Es wäre auch Harakiri für uns selbst. Und wieder gilt das oberste Prinzip, weil Gott Gott ist, ist es geboten, nach Gottes Willen zu fragen. Erste Ableitung, deshalb muss Gott nach seinem eigenen Willen fragen. Zweite Ableitung, deswegen müssen wir nach Gottes Willen fragen. Weil als Voraussetzung gilt, weil Gott Gott ist, ist es geboten, nach Gottes Willen zu fragen. Gott ist Gott! Und deshalb kann es gar nicht anders sein, dass es geboten ist, Gottes Ehre zu suchen. Und deswegen kann es gar nicht anders sein, dass Gott für seine eigene Ehre eintritt. Und so wird die Ehre Gottes auch zum entscheidenden Motor für die Mission. Denn Gott will seine Ehre unter anderem, und da kann man wieder sagen, da haben wir es gut, Gott will seine Ehre unter anderem darin zeigen, dass er uns Menschen Barmherzigkeit erweist. Aus Gottes Sicht erweist sich seine Ehre zum Beispiel in seiner Barmherzigkeit. Und schauen Sie, genau das schreibt Paulus hier in Römer 15. Wir denken über diese Zusammenhänge viel zu selten nach. Da sagt er in Vers 9, die Heiden sollen Gott loben, die sollen Gott die Ehre geben. Wofür? Um der Barmherzigkeit willen. Und das heißt, je mehr die Heiden Gottes Barmherzigkeit kennenlernen, umso mehr werden sie ihn dafür loben. Ist doch klar. Das heißt, wenn du Gottes Ehre suchst, dann muss es dir ein Anliegen sein, dass die Heiden Gott loben. Und dann nimmst du ernst, wenn Paulus sagt, die Heiden sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen. Und wofür wirst du dich dann einsetzen? Na klar, dass die Heiden Gottes Barmherzigkeit kennenlernen, das Evangelium. Und dann werden sie sich bekehren, wenn Gott Gnade schenkt. Und dann werden sie ihn loben. Und darum gehören ein Herz für die Ehre Gottes und ein Herz für seine menschenfreundliche Barmherzigkeit untrennbar zusammen. Das zeigt uns Paulus hier. Das ist faszinierend. Verstehst du, wenn du ein Herz hast für die Ehre Gottes, dann wirst du wollen, dass die Heiden seine Barmherzigkeit kennenlernen. Und dadurch wird die Ehre Gottes gemehrt. Und deswegen ist die Ehre Gottes so eine starke Triebfeder für die Mission geworden. Gott will seine Freude und seine Gnade mit den Völkern teilen. Wissen Sie, das Hauptproblem der Mission ist nicht in erster Linie die individualistische Bequemlichkeit der Leute. Das mag ein Problem sein, aber es ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem der Mission ist auch nicht ein Mangel an Liebe zu den Verlorenen. Das mag auch ein Faktor sein. Aber das Hauptproblem der Mission ist eine mangelnde Liebe zu Gott. Beziehungsweise ein mangelnder Eifer für seine Ehre. Oder eine mangelnde Einsicht in diesen Zusammenhang. Dass wir taub sind für das Anliegen der Ehre Gottes. Wann hast du das letzte Mal für Gottes Ehre geeifert? Und ihr Lieben, darum ist es so gefährlich, wenn zurzeit eben durch die emergente Bewegung zum Beispiel versucht wird, das Ziel der Mission neu zu bestimmen. Und man sagt, ach, Mission ist doch gar nicht hier von wegen Bekehrung, dass Leute nicht in die Hölle kommen, sondern wir müssen mehr uns um die Verbesserung der Lebensbedingungen hier auf der Erde kümmern. Das ist das eigentliche Evangelium. Aber du, Gott sucht seine Ehre nicht darin, dass die sozialen Bedingungen verbessert werden, sondern Gott sucht seine Ehre darin, dass die Heiden ihn loben. Und dazu müssen sie ihn kennenlernen. Das ist eine vertikale Frage und nicht eine horizontale. Und die Missionsgeschichte beweist, wo Menschen zu Jesus finden, da verändern sie dann auch ihre Umgebung als Folge. Da hat das natürlich massive soziale Konsequenzen. Wilberforce hätte sich nie in dieser Weise für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt, wenn er sich nicht zu Jesus bekehrt hätte. Das hat Folgen. Und das hat etwa in Lateinamerika auch manche politisch linken Missionskritiker nachdenklich gemacht, weil sie gemerkt haben, diese Menschen, die da Christen werden, die werden plötzlich anders, die werden selbstbewusster, die werden kritischer im Umgang mit ihrer Umwelt, die werden verantwortungsfähiger. Was ist da los? Das ist die Folge der Mission. Aber das Herz der Mission, das Wesen der Mission ist, dass Menschen mit Jesus bekannt gemacht werden. Denn nur durch ihn haben sie Zugang zu Gottes Barmherzigkeit. Werden sie befreit von ihrer Sünde, von der Verdammnis, von einer Ewigkeit in der Hölle. Etwas Größeres gibt es nicht. Mission bewirkt, dass Ungläubige Jesus kennenlernen, den Vater im Himmel kennenlernen und seinen Namen preisen. Denn wer bekehrt worden ist, kann nicht anders, als ihm dafür zu danken und ihn darüber zu preisen. Für die Barmherzigkeit. Und dann wird man auch zum Segen für seine Gesellschaft und sein Volk. Also das ist schon das Zweite, was wir hier in Gottes Herzen über die Heiden finden. Wir haben gesehen, erstens, Gott will unbedingt die Bekehrung der Heiden. Und wir haben zweitens gesehen, Gott will unbedingt das Lob der Heiden, dass sie ihm die Ehre geben. Und wissen Sie, darin liegt eine ganz, ganz starke Ermutigung für jeden Missionar.
Denn damit ist der Erfolg der Mission garantiert. Gott wird doch wohl dafür sorgen, dass seine Mission gelingt. Gott wird sich doch wohl dafür einsetzen, dass sein Name geehrt wird. Er wird das doch wohl nicht zulassen. In Jesaja 48, Vers 11 sagt Gott, um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde. Denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Jesaja 48, Vers 11. Gott hat für seine eigene Ehre einzutreten. Und hochinteressant, in Matthäus 8 hatte Jesus das schon angekündigt, wie Gott zum Ziel kommt. Nämlich in dem Moment, als sich der Heide bekehrte, der Hauptmann von Kapernaum, da sagt Jesus an, ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen, also das heißt aus der ganzen Welt, und werden mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Viele Heiden werden kommen und Gott die Ehre geben. Und in Offenbarung 15 sagt Jesus nochmal verbindlich, was wird eigentlich sein am Ziel der Geschichte? Die Völker werden Gottes Ehre preisen. Offenbarung 15, Vers 3, groß und wunderbar sind deine Werke, werden sie sagen. Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker, Ethne. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Du, Gott, lässt seine Ehre keinem anderen. Willst du Gottes Ehre suchen? Willst du ihm dienen? Und darum ist Gott in seiner Liebe zu den Verlorenen auch nicht aufzuhalten, denn der Eifer um Gottes Ehre treibt Gott dazu, seine Barmherzigkeit zu erweisen. So sagt es Paulus hier. Und die Missionare, die das verstehen durften, die haben dadurch einen enormen Rückenwind bekommen. Eine enorme Ermutigung für ihren Dienst. Und wenn ihr jetzt in Bielefeld anfangt, ihr macht das zur Ehre Gottes. Und es geht darum, dass dort in Bielefeld, in eurem Umfeld, die Heiden Gottes Ehre preisen, weil sie seine Barmherzigkeit kennenlernen. Gott will das Lob der Heiden, auch der Heiden von Bielefeld. Und William Carey, den man oft den Vater der modernen Mission nennt, der hat 1793 von England aus eine Indienmission gestartet. Und er hat im Rückblick gesagt, als ich England verließ, war meine Hoffnung für die Bekehrung Indiens sehr stark. Aber angesichts so vieler Hindernisse würde sie sterben, wäre sie nicht von Gott aufrechterhalten. Aber ich habe Gott und sein Wort ist wahr. Und wäre der Aberglaube der Heiden 1000-mal stärker, als er ist. Und wäre das Vorbild der Europäer 1000-mal schlechter, als es schon ist. Und wäre ich von allen verlassen, so würde dennoch mein Vertrauen gehalten von dieser Zusage Gottes, dass er sich über alle Widrigkeiten erheben und alle Anfechtung überwinden wird. Gottes Sache wird siegen. Und Carey wusste, Gott wird seine Ehre keinem anderen überlassen. Und in diesem Sinne schreibt John Piper in seiner Missionstheologie, der ich für diese Predigt auch viele, viele Hinweise verdanke. Er schreibt, der ewig allgenugsame Gott steht unendlich, unerschütterlich und auf ewig für die Ehre seines großen und heiligen Namens ein. Und er wird um seines Ruhmes unter den Völkern willen handeln. Um seines Ruhmes willen. Sein Name wird nicht auf ewig geschmäht werden. Die Mission der Gemeinde wird siegreich sein. Er wird sein Volk und sein Anliegen auf der ganzen Erde verteidigen. Gott will das Lob der Heiden. Und die Ehre des Vaters und die Ehre des Sohnes gehören immer untrennbar zusammen. Zwischen die Ehre für den Vater und die Ehre für Jesus passt kein Blättchen Papier. Das hat Jesus zum Beispiel in Johannes 5 gesagt. Der Vater hat das Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Johannes 5, Vers 23. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Der Name Jesu wird geehrt. Und damit kommen wir zum Letzten. Ihr Lieben, wenn wir diesen biblischen Befund hier in Römer 15 und die ganze Bibel hindurch sehen, es ist ein häufig ausgesprochenes, geistliches Grundgesetz gewissermaßen, was Gott uns da zeigt, dann drängt sich uns eine letzte Frage auf, die wir heute noch klären müssen. Wie passt das eigentlich zusammen, dass Gott so sehr seine Ehre sucht und dass Gott eine vollkommene Liebe zu uns hat? Also, dass Gott seine Ehre beständig sucht und eine vollkommene Liebe zu uns hat. Und die Bibel macht ja sehr deutlich, dass sich Gottes Wesens Eigenschaften nicht widersprechen. Gott ist ja in sich völlig stimmig. Wir verstehen das nicht immer, wie Gott stimmig ist, aber Gott ist stimmig. Und damit wollen wir diese dritte Frage stellen. Wie passt das nun zusammen? Und schauen Sie mal, was ist mit dem Lob Gottes, mit dem Lob für Gott untrennbar verbunden? hier in Römer 15. Haben Sie es entdeckt? Die Freude für uns. Das sehen Sie zum Beispiel in Vers 10. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und dann dieser ganze Ton der Freude, lobt den Heiden, den Herrn, alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und dann kommt dieses Wort Freude in Vers 13 nochmal. Der Gott der Hoffnung erfüllt euch mit aller Freude und Frieden. Und das ist das dritte und letzte, was wir in Gottes Herzen für die Heiden finden, was Gott unbedingt will. Die Bekehrung der Heiden, das Lob der Heiden und drittens die Freude der Heiden. Die Freude der Heiden. Das Lob für Gott und die Freude für uns gehören auf eine geheimnisvolle Weise zusammen. In Vers 9 steht, die Heiden sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen. Und in Vers 10 steht, mit dem Zitat aus 5. Mose 32, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Ist Ihnen das in den Psalmen schon mal aufgefallen? Psalm 9, Vers 3, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Achten Sie mal drauf, Freude und Lob, das sind Zwillinge. Schauen Sie, unser menschliches Vorurteil besteht darin, dass wir diese beiden Punkte, nämlich das Lob für den Herrn und die persönliche Freude für uns, oftmals wie einen Widerspruch empfinden. Weil wir in unserem Denken noch so auf das Diesseits fixiert sind. Ja, in anderen Bereichen bringen wir das schon eher zusammen. Beispiel, wenn wir uns über ein tolles Essen freuen. Mann, hast du das mitgekriegt? Das hat doch fantastisch geschmeckt. Super gemacht. Wir freuen uns und loben. Wir kommen aus einem Konzert. H-Moll-Messe. Johann Sebastian Bach. Sind begeistert und ergriffen und sagen, Mann, war das super. Es war ein Genuss. Es war bewegend. Wir freuen uns und wir loben. Und nun hat Gott es sei denn, wir sind lauter Kleingeister, die an allem was zu meckern haben, aber dann ist uns auch nicht zu helfen. Und nun hat Gott es in seinem genialen Plan so vorgesehen, und das soll uns zu denken geben, dass sein Lob und seine Ehre und unsere Freude ganz eng zusammengehen. Schauen Sie mal, Psalm 32, Vers 11, da geht es um Vergebung unserer Schuld und die Freude darüber, dass uns die Übertretungen vergeben sind, die Sünde bedeckt ist. Und da heißt es im Psalm 32, Vers 11, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, ihr Frommen. Freut euch an dem Herrn. Psalm 16, Vers 11, vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Oder Psalm 34, Vers 6, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ich muss das hier unbedingt sagen. Diese Freude, dieses Lob Gottes, das ist etwas völlig, völlig anderes als das, was uns vielerorts unter dem Begriff Lobpreis angeboten wird. Ich muss das hier nochmal kurz zusammenfassen. Da wird stimmungsvolle Musik gemacht. Es geht jetzt nicht um die Motive derer, die das machen, sondern es geht einfach um die Frage, was geschieht da oft. Da wird stimmungsvolle Musik gemacht und in den kurzen Texten kommen fromme Worte vor. Und die stimmungsvolle Musik zusammen mit dem entsprechenden Rhythmus und der Atmosphäre drumherum, manchmal doch durch Lichteffekte verstärkt, manchmal auch nicht, bringt die Menschen in Wallung, sodass sie sich wohlfühlen und schöne Gefühle haben. Ihre Gefühle genießen. Es fühlt sich gut an, würden sie sagen. Und dann sagt man ihnen, du, wenn du dich super fühlst und mitsingst, dann lobst du Gott. Dann lobst du Gott. Und wenn du das super findest, findest Gott das auch super. Und oftmals, es wird immer wieder deutlich, oftmals werden sogar Nicht-Christen aufgefordert, die Jesus noch überhaupt nicht kennen. Ich verstehe, was es überhaupt bedeutet, Christ zu sein, was Christus für uns getan hat. Werden sie aufgefordert, hey, mach doch mit, lass dich doch drauf ein, komm, stell dich damit vor die Bühne, die Musik fängt an zu spielen und die Texte sind meistens so kurz, dass jeder sie schnell mitsingen kann. Sing mit, fühl mit, dann bist du Gott nahe. Und wissen Sie, was das ist? Diese Art von Lobpreis, in Anführungsstrichen, ist eine Karikatur. Warum? Weil sie nicht auf der Erkenntnis Gottes beruht. Weil sie gar nicht weiß, mit wem sie es zu tun hat, sondern sie beruht auf der Freude an den eigenen Gefühlen, die in frommer Sprache zum Ausdruck gebracht werden. Und deswegen kann man sogar Ungläubige damit reinnehmen, weil die ja mitsingen oder mitfühlen können. Aber sie richten den Menschen nicht auf Gott aus, sondern letztlich auf sich selbst, auf seine eigenen Gefühle, auf sein eigenes Wohlfühlen. Biblischer Lobpreis ist anders. Biblischer Lobpreis dreht sich um Gott selbst. Biblischer Lobpreis bedeutet, dass ich ihn studiere in seinem Wesen, in seinem Wort. Verstehen Sie das, was wir hier jetzt in dieser Dreiviertelstunde machen, das ist Lobpreis. Wir versuchen, Gott zu erkennen, zu verstehen. Und wenn Gott uns gnädig ist, dann lernen wir es zu staunen über seine Größe, über seine Herrlichkeit. Aber das geht nur über die Bibel, weil wir doch nur da die Informationen bekommen und Gott kennenlernen und Gott begegnen. Das ist Lobpreis. Und so entsteht, wenn Gott Gnade gibt, dann der Lobpreis aus der Erkenntnis Gottes in unserem Herzen, in unserem Denken. Und wir fangen an, gewissermaßen durch unser Staunen über den Herrn und durch die Dankbarkeit, die uns erfasst für das, was er für uns getan hat, ihn zu loben und ihm zu danken in unseren Herzen. Und das kann sich dann auch ausdrücken in Gebeten, in Liedern. Das kann dann auch sich auf unsere Gefühlsebene auswirken, dass uns manchmal die Tränen vor Bewegung in die Augen treten oder wir vor Freude jauchzen könnten. Aber dieser Lobpreis erwächst aus der Erkenntnis von Gottes Wesen in seinem Wort. Und so wirkt der Heilige Geist. Das macht die Bibel ganz deutlich. Gott wird dann von uns am meisten gelobt und verherrlicht, wenn wir in ihm die größte Freude haben und nicht in unseren mit religiösen Mitteln aufgeputschten Gefühlen. Und wissen Sie, unser Problem und auch unsere Schuld ist, dass wir unsere Freude und unsere Erfüllung oft woanders suchen als bei Gott. Und dass wir uns oft mit so viel weniger zufrieden geben. Wir geben uns damit zufrieden, einen schönen Urlaub zu haben. Wir geben uns damit zufrieden, mal gute Musik zu hören. Wir geben uns damit zufrieden, nette Freunde zu genießen, ein gutes Essen, was auch immer. Und ja, will Gott denn etwa, dass wir uns darüber nicht freuen dürfen? Nee, überhaupt nicht. Gott will, dass wir uns darüber freuen. Er hat uns ja die Schöpfung gegeben und erhalten. Und zum Beispiel in 1. Timotheus 4, Vers 4 sagt Paulus, nichts ist verwerflich, was mit Danksagung genossen wird. Nichts ist verwerflich. Also, wenn Sie einen Joint nehmen, ist natürlich was anderes. Aber was ohne Sünde mit Dankbarkeit genossen werden kann. Nichts ist verwerflich. Und in dem Vers davor hat er über die Ehe und über gutes Essen geschrieben, interessanterweise. Nichts ist verwerflich. Also, all die schönen Dinge, die richtig sind, dürfen wir schon genießen, sollen sie auch genießen. Aber was sollen sie im Letzten? Sie sollen uns auf ihn verweisen. Wir sollen es mit Danksagung essen, sagt Paulus. Wisse, von wem du es hast. Und lass es nicht an Gottes Stelle treten. Lass es nicht in Konkurrenz zu Gott treten. Denn nur in ihm ist die letzte unzerstörbare Freude. Und nur mit ihm kann ich mich auch über vieles andere freuen. Aber ohne ihn kann ich mich über nichts mehr wirklich freuen. Ohne ihn wird am Ende alles schal. Sie können in der schönsten Villa sitzen. Sie können das fürstlichste 7-Gänge-Menü genießen. Sie können das größte Konto haben, auf das Sie blicken. Oder den schnittigsten Straßenkreuzer. Ohne ihn wird es fahl. Augustinus hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ruht in ihm und ihr werdet Ruhe finden. Was geht ihr in die Wüsteneien? Also damit meint er die Wüste unserer Bedürfnisbefriedigung. Das Gute, das ihr liebt, es ist von ihm. Aber gut und süß ist es nur in ihm. Und bitter wird es mit Recht, weil es Unrecht nur geliebt wird, fern von dem, aus dem es kommt. Wenn du das Gute, das Gott dir schenkt, um dich zu segnen, um dir wohl zu tun, wenn du es abkoppelst von Gott und meinst, das wäre nun das, woran dein Glück hängt, dann sagt Augustin, dann wird es bitter. Denn genossen wird es letztlich nur in ihm. Herr, du bist aller Freude Grund. Gott will unbedingt die Freude der Heiden. Und das möchte ich Ihnen noch mitgeben. Schauen Sie, wir machen manchmal einen Denkfehler. Wir denken manchmal, je schwerer uns eine Sache fällt, je weniger Freude sie uns bereitet, umso mehr sei sie wert. Also als sei das, was wir aus Pflicht tun, weil wir es eben müssen, wertvoller als das, was wir aus Freude tun. Denn wir haben immer die Sorge, was ich aus Freude tue, ist doch für mich schön, ist das nicht zwangsläufig immer schon egoistisch, wenn ich etwas mache, was mir Freude macht. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie liegen krank zu Hause und können eine Zeit lang nicht zum Gottesdienst kommen. Und eines Tages klingelt es, vor der Tür steht ein anderes Gemeindemitglied mit einem riesigen Blumenstrauß. Und sie sind ganz begeistert und sagen, oh, das ist toll, dass du mich besuchst. Was für eine Freude. Und der Besucher wiegelt ab und sagt, ach, ist nicht der Rede wert, ich tue doch nur meine Christenpflicht. Werden Sie sich über diese pflichtgemäße Fürsorge besonders freuen? Eher nicht, weil es den Besuchten nicht ehrt, sondern ihm eher das Gefühl gibt, nur eine Last zu sein. Wie viel schöner ist es, wenn der Besucher sagt, ach du, das ist gern geschehen. Ich freue mich so, dich wiederzusehen und wieder mit dir jetzt zu sprechen. Das ist mir ein großes Vergnügen, eine riesige Freude. Was aus Freude geschieht, ehrt doch den gegen das Gegenüber ganz anders und macht auch ihm wieder Freude. Und schauen Sie, je mehr wir uns an Gott freuen und über Gott freuen, umso mehr werden wir ihn ehren und preisen. Oder stellen Sie sich vor, ich lade meine Frau zu einem schönen Essen ein und sie fragt mich, Mann, wie bist du nur auf die Idee gekommen? Und ich würde antworten, naja, es gehört ja schließlich zu meinen ehemännlichen Pflichten. Stimmung geht runter. Oder Antwort 2, ich sage, naja, weißt du, ich hatte sowieso Hunger und du kannst ruhig mitkommen. Also du bist mir eine angenehme Begleiterscheinung möglicherweise. Antwort 3, du, ich könnte mir keine größere Freude vorstellen, als diesen Abend mit dir zu verbringen. Je mehr ich mich freue, umso größer ist meine Verehrung. Und so wird der Herr in der Bibel gelobt und angebetet, dass wir uns an ihm freuen, an dem, was er uns schenkt und was wir nur bei ihm selbst finden. Und darum gehören Gottes Trachten nach seiner Ehre und seine Liebe zu uns in allerschönster Harmonie zusammen. Wenn ich das zugespitzt formulieren darf, je mehr Gott von uns geehrt wird, desto mehr erfreut er uns. Und je mehr wir uns an ihm freuen, umso mehr ehren wir ihn. Also man kann sagen, unter dem Strich, Gott bekommt die Ehre und wir bekommen die Freude. Und wenn Gott also leidenschaftlich danach trachtet, dass die Völker ihn ehren, trachtet Gott damit zugleich leidenschaftlich danach, dass die Völker in ihm froh und erfüllt werden. Völkermission ist Dienst an der Freude der Völker. Und darum rauben wir den Völkern die Freude, wenn wir ihnen den Dienst der Mission verweigern und sie stecken lassen in der Freudlosigkeit ihrer Religion. Und diese Freude ist viel mehr als oberflächliche Stimmung. Diese Freude ist stabil, sie ist belastbar, weil sie eben ihren Halt dann nicht mehr in den Umständen hat, die sich ja ständig wechseln, die sich ständig ändern können, sondern sie hat ihren Halt bei Gott selbst. Und Paulus bezeugt das immer wieder, dass er sagt, du, diese Freude, die trägt dich durch die dunkelsten Täler. Und deswegen kann Paulus an die Philippa aus dem Gefängnis schreiben. Und die Gefängnisse damals waren nicht so wie die Gefängnisse heute. Die Leute waren oft irgendwo weggesperrt in irgendwelchen Höhlen, wo sie leicht krank werden konnten, wo rostige Ketten für Infektionen sorgten, wo oft niemand wusste, wo sie steckten. Das war Gefängnis. Und Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Das bleibt unzerstörbar, auch wenn unsere Stimmung mies wird, auch wenn uns die Schmerzen piesacken, auch wenn das Leuchten aus unseren Augen manchmal verschwunden sein mag. Aber der Herr ist treu und er bleibt da mit seiner Freude, auch wenn unsere Gefühle am Boden sind. Und darum, und das ist der Schluss hier, mündet diese Kombination von Gottes Lob und Freude in diesen wunderschönen Schlussvers 13, den wir jetzt nur noch hören wollen. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Also Frieden mit Gott, dass er euch angenommen hat als seine Kinder, dass ihr mit ihm versöhnt seid durch den Glauben an Jesus, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wissen Sie, die Folge der Bekehrung ist Hoffnung. Und das hat Paulus in Römer 8 überdeutlich klar gemacht. Hoffnung meint die Zukunft, meint die Ewigkeit. Der Herr nimmt uns in seine Arme und hält uns fest und bringt uns nach Hause und es kann uns nichts mehr passieren. Das meint Hoffnung. Und sehen Sie, diese Hoffnung ist das Gegenteil von dem, was wir mit diesem Bild des seidenen Fadens beschreiben. Diese Hoffnung hängt nicht am seidenen Faden, sondern Paulus sagt hier dreimal Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und da steht, sie erfülle euch mit aller Freude, dass ihr überströmt in der Hoffnung, sie erfülle euch, also nicht nur so ein Tröpfchen Hoffnung, mit aller Freude, also nicht nur mit ein bisschen Freude, dass ihr überströmt, das ist Hoffnung satt. Das ist das Ergebnis. Und diese Hoffnung, wissen Sie, die können wir uns nicht einreden. Aber der Herr will sie uns schenken durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie Paulus hier sagt. Er will durch sein Wort diese Verheißung wirklich fest in unseren Herzen verankern, dass wir wissen, wir sind geborgen bei ihm. Ich fasse zusammen. Das ist ein mächtiger Text heute, den Paulus uns in diesen wenigen Versen geschenkt hat, den Gott uns durch Paulus geschenkt hat. Wir dürfen heute Morgen einen tiefen Blick in Gottes Herz tun. Und wir durften das sehen. Gott hat ein Herz für die Heiden. Gott hat ein Herz für die Heiden. Gott will unbedingt die Bekehrung der Heiden. Gott will unbedingt das Lob der Heiden für sich. Und Gott will die Freude der Heiden für die Heiden. Und das sind die Heiden. Du, das sind die Heiden, denen du morgen wieder an deiner Arbeitsstelle begegnest. Das sind die Heiden. Oder denen du vielleicht heute Nachmittag schon wieder in deiner Familie begegnest. Das sind die Heiden. Und das sind die Moslems, denen du heute Abend am Bahnhof über den Weg läufst. Und die Nordafrikaner, die das Gesicht deines Stadtteils vielleicht so verändert haben. Es sind die Heiden. Und lass dir von deinem Herrn diesen Blick schenken. Lass dir mehr noch dieses Herz schenken, das er selber für die Heiden hat. Das hat nichts zu tun mit der Diskussion über die Flüchtlingspolitik. Das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Aber da sind diese Menschen, die Gott dir jetzt in den Weg stellt. Und lass dir vom Herrn diesen Blick schenken, dieses Herz, das er selbst für die Heiden hat. Was will er über sie? Wie denkt er über sie? Er will ihre Bekehrung, er will ihr Lob und er will ihre Freude. Darum bete für sie, hoffe für sie und bezeuge ihnen, wo der Herr das möglich macht, den einen einzigen Namen, durch den sie gerettet werden, Jesus Christus. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du die Heiden liebst. Und wir danken dir, dass du uns, sofern wir Heiden sind, damit auch geliebt hast und liebst und dass du uns die Tür geöffnet hast. Und dass du das schon von Anbeginn an in deinem Wort so deutlich angekündigt hast. Und Herr, vergib, dass wir in unserem Denken oft noch so gefangen sind in dieser kurzlebigen Welt. Herr, schenke es doch, dass uns deine Ehre immer wichtiger wird, weil dir deine Ehre so wichtig ist. Und dass wir noch mehr danach trachten, dich wirklich zu loben und zu preisen. Und danke, dass du uns diese Freude schenken willst. Herr, dass es eine Freude ist, zu dir zu gehören und dass du mit uns gehst. Und wir bitten dich, erbarme dich über die vielen, vielen Heiden in unserem Umfeld und lass noch viele gerettet werden. Und dir sei alle Ehre dafür. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.